Herzlich willkommen zu den Unternehmergesprächen. Heute zu Gast habe ich noch ein recht junges Unternehmen. Wie immer ein Mitglied in unserem Verband BVMW. Auch da ist er noch relativ neu dabei. Dr. Lars Freund von der Digital Company. Und ich beginne gleich mit der ersten Frage. Wie lief die Gründung ab und wie war die Idee?
Erstmal danke, dass ich da sein darf, Wolfgang. Vielen Dank. Wir haben Ende 2019 gegründet und hatten das Thema, wir wollen grundsätzlich Digitalisierung und wie bringt man digitale Geschäftsmodelle ins Unternehmen und wie schafft man dort unternehmerisches Denken im Unternehmen, um auch schnell zu sein mit digitalen Geschäftsmodellen, nicht nur Technik zu beherrschen, sondern auch Geschwindigkeit zu haben. Das wollten wir alles in Unternehmen bringen. Und mit Beginn der Pandemie wurde Digitalisierung reduziert auf, wir führen Microsoft Teams ein, wir schaffen PCs in dezentrale Standorte und Homeoffices und war alles nicht unser Thema. Und dann haben wir geschwenkt auf Projektmanagement, IT, Security und Themen, die wir aus dem Vorleben konnten. Und dieses spezielle Thema, mit dem wir gestartet sind, haben wir hinten angestellt.
Was waren deine Beweggründe, bei uns Mitglied zu werden? Ich freue mich da sehr drüber, aber ich würde das mal gerne aus deinem Munde hören.
Wir sind mit dem Hauptgeschäft oft in großen Unternehmen und in großen Konzernen tätig, merken aber, dass dieses Thema Digitalisierung in vielen kleinen mittelständischen Unternehmen, gerade auch im Verband, immer noch ein heißes Thema ist und wichtig ist und wichtig dort umgesetzt zu werden. Und wir merken, wie viel ihr in diesem Verband an Netzwerk zwischen diesen Unternehmen, an Austausch von Know-how, an Wissensweitergabe schafft. Und das war alles ein Grund zu sagen, eigentlich steckt da ganz viel von unserer Vision drin. Das sind nicht unbedingt momentan unsere Kunden, aber von der Idee, Unternehmertum zu fördern, Unternehmen digitaler aufzustellen, auch schneller zu machen. Ja. Oft ist das ein relativ hartes Arbeiten, weil man sehr an Ergebnissen gemessen wird. Und trotzdem habe ich den Eindruck, dass Mitarbeiter damit sehr glücklich sind, wenn sie Gestaltungsfreiheit haben. Und das würden wir gerne noch weiter verbreiten und weiter in Unternehmen tragen. Und damit glaube ich, das ist der richtige Verband, in dem wir auch netzwerken können und wollen.
Das freut mich sehr und ich hoffe, ihr seid erfolgreich und damit auch wir. Und vielleicht beschreibst du mal, welche Herausforderungen du bei der Digitalisierung siehst. Wir haben in Deutschland ja einen echten Nachholbedarf.
Ja, das hat sehr viele verschiedene Ebenen. Das eine ist die grundsätzliche Infrastruktur und ob man jetzt irgendwelche Netze baut und wie Mobilfunk ausgebaut wird und wie schnell das Internet funktioniert. Ich glaube, das kriegen wir hier nicht gelöst. Was auch noch dazu kommt, ist, dass man immer ein Stückchen Technik braucht und ein Stückchen Unternehmenskultur. Und ich glaube, das ist was, was wir alle noch lernen können. Technik beherrschen viele, aber wenn dann die Entscheidung zu irgendeinem Chef geht, der es entscheiden muss, also jemand hat was rausgefunden und sagt, lass uns das so machen, der Kunde mag das, wir können das, das ist alles super. Und dann geht die Hierarchie drauf und wird irgendwo entschieden und geht die Hierarchie wieder runter und wird noch lange geknetet, dann macht das den ganzen Prozess langsam. Die Digitalisierung wird nicht langsamer, weil wir es nicht können technisch, sondern weil wir zu lange mit irgendwelchen Entscheidungen brauchen, statt es einfach auszuprobieren und zu machen und einen sehr agilen und explorativen Ansatz zu haben. Und da, glaube ich, können wir viel lernen und viel Geschwindigkeit gewinnen. Und das kann schon jeder selber machen. Da muss man nicht warten, bis das Netz gebaut ist.
Ja, das sehe ich auch so. Siehe die Brücke auf der Autobahn und das findet man überall wieder und sagt, andere können das viel schneller. Die Chinesen bauen einen Flughafen in einem Jahr und wir kriegen in 5 Jahren keine Brücke dahin, weil diese Entscheidungswege da auch so schwierig sind. Ne? Ein wichtiges Thema bei euch ist auch die Security. Was ist denn da der Punkt, der für dich besonders erwähnenswert ist?
IT-Security ist ja, wenn man digitalisiert, einfach essentiell. Wenn ich alles in die digitale Welt verlege und dann keine sicheren Systeme habe, meine Daten nicht sicher sind, nicht bei mir, nicht was Backup angeht, nicht was Disaster Recovery angeht, dann hat man im Zweifelsfall alles verloren, wenn das nicht mehr funktioniert. Wenn alle internen Prozesse, all meine Geschäftsmodelle, vielleicht auch das, was ich als Geschäft anbiete, digitaler werden, weil ich zum Beispiel jetzt als Bohrmaschinenhersteller keine Bohrmaschinen mehr verkaufe, sondern Löcher. Das war mal so ein besonderes Beispiel von Hilti. Die haben einfach verkauft, sie bieten Loch as a Service an. Der ganze Wertschöpfungsprozess ist, dass ich alles so organisiere als Unternehmen, dass ich die richtige Bohrmaschine mit dem richtigen Monteur zur richtigen Zeit an einem richtigen Haus habe. Aber das funktioniert alles digital. Und wenn das Digitale weg ist, dann habe ich praktisch kein Geschäft mehr. Das ist anders, als wenn ich eine Bohrmaschine verkaufe. Die kann ich auch verkaufen, wenn der ganze Rest nicht funktioniert. Und in dem Moment, wo wir immer mehr auf diese Serviceangebote gehen und digitalisieren, dann hat das oft für beide Seiten einen Vorteil, aber das Risiko, dass alles weg ist, wenn meine Infrastruktur nicht funktioniert. Und von daher wird Security wichtig. Auf der anderen Seite ist Security ja immer nur eine Versicherung. Wenn alles gut geht, dann ist es nervig, es kostet mich Geld, es kostet mich Zeit, es hindert mich am Vorangehen. Wenn es nicht gut geht, dann sagt man, hätte ich mal. Und an der Stelle finde ich wichtig, dass bei Security immer abgewogen wird, was kann man alles machen? Was ist so das Maximale und was sollte ich dafür machen, um mein Geschäft abzusichern? Das ist sicher nicht sinnvoll, alles, was man irgendwie tun kann, zu machen. Dann baue ich nur noch Security und werde unendlich langsam. Im Kontrast zu den schnellen Entscheidungswegen. Wenn ich es ganz vernachlässige, dann habe ich meine unternehmerischen Pflichten nicht wahrgenommen. Wenn mir das System um die Ohren fliegt, dann habe ich halt nichts mehr. Und von daher muss man sehr genau hinschauen, sehr abwägen, wie viel Nutzen brauche ich jetzt durch Security? Was muss ich wirklich absichern? Und das sollte man sehr, sehr, sehr dringend machen, weil man sonst einfach sein Geschäft riskiert.
Es hilft nicht wirklich beim Thema, sondern es ist, wie gesagt, eine Versicherung. Ich habe auf eurer Website gesehen, ihr werbt mit datengetriebenen Geschäftsmodellen. Kannst du da mal ein schönes Beispiel für nennen?
Also es gibt da ganz, ganz viele unterschiedliche Beispiele. Das eine sind so diese großen Beispiele, wo mit Plattformen Werbung gemacht wird. Facebook, Meta-Konzerne, alle die Großen, die wirklich in großem Maße Daten sammeln, um damit Werbung zu verkaufen. Das ist einmal ein Geschäftsmodell. Ich habe im Nebenjob noch eine FOM-Vorlesungsreihe oder einen Lehrauftrag an der Hochschule. Da haben wir mit Studenten sehr viele unterschiedliche Geschäftsmodelle verprobt. Und da sind ganz spannende Dinge rausgekommen. Ein Studierender hatte gerade einen Todesfall in der Familie und wollte irgendwie sich um das Grab kümmern. Sie war aber weit weg davon. Er hat gesagt, ich will es aber trotzdem. Und da kam die Idee in dieser Vorlesung, wo wir Geschäftsmodelle entwickelt hätten, ob man nicht sowas machen könnte wie Green Grave. Ich habe so eine App und kann mich, obwohl ich weit weg bin, obwohl ich nicht reisen kann, mich um das Grab meiner Familie oder meiner Angehörigen kümmern. Dazu brauche ich auch Daten. Ich brauche auch irgendwie ein Bild davon. Ich brauche vielleicht eine App, wo ich irgendwie den Busch, den ich gerne aufs Grab pflanzen will, dahin pflanze und dann macht der Gärtner das so, wie ich es will. Das ist so ein Beispiel, ganz weit weg von dem, was wir so denken, aber kommt aus dem Leben und kommt aus dem Bedürfnis der Leute, was zu ändern oder was zu machen. Und in diesem Level hatten wir ganz viele verschiedene Beispiele. Eine App, die nachhaltige Lebensmittel ausliefert, eine Idee, wie man die Geschäfte wieder beleben kann, also wie kriegt man Innenstädte belebt. Da haben wir festgestellt, dass ein großer Treiber so ein nahtloses Einkaufserlebnis ist. Also die Leute wollen auf der App sehen, was kann ich kaufen, in welchem Laden ist es, dann einmal anfassen, dann vielleicht schon in dem Laden mitnehmen zu einem halbwegs vergleichbaren guten Preis, aber digital bezahlen und sehr vernetzt. Und das ist zum Beispiel ein viel größerer Treiber, als dass irgendwie Events in den Innenstädten sind. Das haben wir auch in einer Masterarbeit rausgefunden und erforscht. Und all das braucht Daten, das braucht irgendwie ein Angebot von klassisch analogen Geschäften auf einer Internetplattform. Es braucht ein Vergleichsportal, es braucht irgendwie Interaktion. Und all diese Geschäftsmodelle sind letztendlich datengetriebene Geschäftsmodelle. Wenn ich was anprobiere, ein Kleidungsstück, gehe an die Kasse und kaufe es, dann brauche ich erstmal keine Daten.
Du hast gerade gesagt, FOM Vorlesungsreihe. Für alle, die sich in den Hochschulen nicht so auskennen, das bedeutet FOM.
Das steht für Fachhochschule für Ökonomie und Management.
Ja, Lars, du hast anfangs von eurer ursprünglichen Vision gesprochen, die dann durch die Pandemie ad absurdum geführt wurde. Siehst du eine Chance, das wieder aufleben zu lassen? Und wie funktioniert das eigentlich?
Also ich sehe schon eine Chance, das wieder aufleben zu lassen. Wann wir das genau wie schaffen, müssen wir schauen. Als Beispiel, ich habe in meinem Vorleben mal ein Startup innerhalb eines Großkonzerns mit vielen Zügen auf Schienen gegründet und in diesem Startup war die Idee, wie schaffen wir es denn schneller zu sein als in einem klassischen Konzern mit viel Hierarchie und wie schaffen wir das, dort schnelle Prozesse zu etablieren. Eins, was wir gemacht haben, ist eine Startup-Kultur zu schaffen, ein unternehmerisches Denken zu fördern und vor allen Dingen Entscheidungshierarchien wegzunehmen und die Entscheidung dort, wo die Fachleute das treffen können, zurück zu den Fachleuten zu geben, statt irgendwie von einem Manager entscheiden zu lassen. Ein Beispiel dafür ist, wir hatten eine Teamretrospektive und haben uns selber gesagt, wie wollen wir denn miteinander arbeiten und haben dort gesagt, wenn man eine Entscheidung treffen muss, ich entscheide zu zweit, also die Entscheidung, die ich brauche, die forciere ich. Ich muss das irgendwie treffen. Zu zweit heißt mit einem zweiten Augenpaar im Vier-Augen-Prinzip. Die Entscheidung bereite ich vor. Das ist ja auch so eine Unsitte, auf was nicht vorzubereiten oder so reinzuhoppeln und zu hoffen, dann kriegt man was Vernünftiges hin, wenn man nicht nachdenkt. Und große Entscheidungen treffen wir im Team gemeinsam. Und viel haben wir über dieses große Entscheidungen treffen wir im Team gemeinsam diskutiert. Was heißt das denn und wie viel Euro ist denn groß? Und wir sind zu dem Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, das hängt nicht an Euro, das hängt an einer inneren Haltung, einem Vertrauen darauf, dass man es gut vorbereitet und gut entschieden hat und an einer Reife zu seinen Entscheidungen zu stehen. Wenn ich jetzt also was entscheide und es klappt nicht, ich stelle mir vor, es funktioniert nicht, ich muss fürs Team treten und sagen, tut mir leid Jungs, ich gebe eine Kiste Bier aus oder bringe Kuchen mit oder was auch immer. Aber es hat nicht funktioniert. Ich habe es entschieden, Ärmel hochkrempeln, weitermachen. Wenn ich das so sagen und entscheiden kann und dazu stehen kann, dann darf ich es entscheiden. Wenn ich einen Schuldigen brauche oder sage, die Welt oder der Nachbar oder das Universum ist schuld, dann darf ich es halt nicht entscheiden. Dann treffen wir es im Team gemeinsam. Also diese Reife, dazu zu stehen, ist ganz wichtig, um Freiheit in die Teams zu kriegen. Und an der Stelle habe ich als formaler Chef eigentlich immer mehr rausgekitzelt, dass die Leute sich mehr zutrauen. Ich hatte nie den Eindruck, dass sie sich zu viel vorgenommen haben, sondern die mussten eigentlich eher gekitzelt werden und es musste gesagt werden, Leute, das könnt ihr schon. Und das finde ich total wichtig. Also egal, wie wir unsere Vision nachher mal wahr werden lassen, das in Unternehmen zu tragen und das als Beratungsleistung anzubieten, davon profitiert jedes Unternehmen, weil es glückliche Mitarbeiter macht, weil es schnell macht, weil es schnelle Entscheidungen fördert und weil es Reife bei den Personen, bei den handelnden Personen im Unternehmen fördert.
Wie kriege ich sowas denn auf kleine Unternehmen heruntergebrochen, wenn die nur 20 oder 30 Mitarbeiter haben? Das ist im BVMW ja ganz oft so.
Das ist auch bei uns selber so. Und bei uns selber ist es tatsächlich auch immer eine Gratwanderung, weil wir viel in Großkonzernen unterwegs sind. Und da natürlich anders agieren müssen, als wir es bei uns selber in einem Kleinen haben. Das heißt, wir denken tendenziell mal zu groß. Und wir haben uns jetzt auch in der Retro gesagt, wann immer jemand von uns merkt, dass wir ein Thema zerreden oder zerdenken oder zu lange dranbleiben und vom Handeln ins Managen kommen, dann reden wir uns gegenseitig rein.
Digitalisierung, da ist jetzt KI ein neues Schlagwort, was ganz stark um sich greift und vieles beeinflusst und verändert. Wie siehst du denn da die Zukunft und wo geht's hin und wo müssen wir aufpassen und wo sind die Gefahren?
Also zuerst mal können wir viele Dinge durch KI, das ist ja auch ein weiter Begriff, erledigen lassen, die wir jetzt von Hand machen. Das sind schon viele Abläufe, viele Entscheidungsprozesse und das, was man an der Stelle immer beachten muss, ist, auf welcher Basis finden diese Entscheidungen statt und kann ich damit leben? Also wenn ich einen ChatGPT jetzt als typisches Beispiel nehme und sage, das wird gefüttert mit allen Daten, die es so findet, dann muss man sich darüber im Klaren sein, dass es auch die Möglichkeit gibt, dass Organisationen, Menschen, Staaten, die jetzt nicht unbedingt meiner eigenen Ansicht entsprechen, dass ChatGPT füttern können, indem sie große Datenmengen mit einer KI erzeugen, die dann von ChatGPT oder anderen KIs gefunden werden und natürlich deren Meinung mit beeinflussen. Das heißt, das, was ich reinstecke, kriege ich ja nachher als Ergebnis irgendwie raus. Das erfindet ja nichts Neues und das wertet auch nicht. Das guckt, was ist denn üblich oder welche Menge von irgendwelchen Hinweisen kriege ich. Und ich glaube, das müssen wir uns alle klar machen. Das, was ich da rauskriege, muss ich aus meiner Ansicht prüfen, ob es meiner eigenen Überzeugung und Gesinnung entspricht. Entspricht es das meinem moralischen Wertekompass? Finde ich das richtig und will ich das so weitergeben? Oder möchte ich bestimmte Dinge nicht nutzen? Das hilft nicht, wenn wir jetzt alles Mögliche verbieten, weil dann werden wir wieder langsam. Aber das nur weil man was irgendwie nicht verboten hat, heißt es ja nicht, dass man es einfach sinnlos nutzt. Also da, wo ich über eine große Straße gehen kann und es keine Ampel und es hindert mich keiner rüber zu gehen, muss ich ja trotzdem nachdenken, ob ich über diese viel befahrene Straße jetzt rüberlaufe und mein Leben riskiere oder ob ich das nicht tue. Und ich glaube, wir sind schnell zwischen diesen Polen, müssen wir das verbieten oder nicht verbieten? Und das geht oft weg von dem eigenen Denken. Und ich glaube, wir müssen alle uns damit auseinandersetzen, die Technologie nutzen, weil wir sonst langsam werden. Und dann mit den Erfahrungen überlegen, was wir denn davon haben wollen und was wir nicht haben wollen.
Noch eine Frage zu einem Ding oder zu einer Sache, die so gar nicht unbedingt mit einer Digital Company in Verbindung gebracht wird. Ihr habt auch einen Coworking Space. Was ist denn da der Hintergrund und was soll das bringen und wie sind eure Gedanken dazu?
Da sind wir so ein bisschen auf Umwegen hingekommen. Also eigentlich wollten wir selber in den Coworking Space ziehen. Wir haben alle Gründer unseres Unternehmens erstmal aus unseren eigenen Homeoffices gearbeitet oder waren dann, als es wieder ging, beim Kunden. Und für die Mitarbeiter ist es genauso. Also jeder hat bei sich gesessen und irgendwie von sich aus gearbeitet. Aber für ein Teamzusammenkommen ist es immer gut, wenn man auch einen festen Anlaufort hat und nicht immer in unterschiedliche Coworkings geht, sondern eine gewisse Heimat, wo man mal den Kunden einladen kann, wo man sich treffen kann, wo man Bewerber treffen kann. Und all das hatten wir nicht. Und daraus haben wir gedacht, wir suchen einen Coworking Space und ziehen da fest mit ein. Und aus bestimmten Gründen haben wir gesagt, wir suchen in Attendorn und hier gab es nichts. Und dann ist genau neben der Infotastic, die ja auch sehr für Innovation und für neue Gedanken, für neue Technologie und für die Nutzbarmachung steht, ein Geschäft frei geworden und wir haben überlegt, das passt zu uns. Wir wollen Innovation durch Digitalisierung treiben. Wir wollen auch Dinge anders machen, auch vielleicht die Art, wie man ein Büro nutzt und haben gesagt, wir nutzen das nicht als eigenes Büro, sondern bauen das so aus, dass wir einen Coworking Space haben, dass genau das, was wir selber schätzen, einladend zu sein, offen zu sein für andere, für neue Ideen, für Dinge, die in der Luft liegen und die man greifen muss, das würden wir gerne weitergeben und nicht nur uns hinter verschlossene Türen setzen. Deshalb haben wir statt eigenes Büro dort einen Coworking eröffnet und freuen uns, wenn wir Gäste haben, die da Workshops machen, die für Meetings kommen. Einige kommen immer mal wieder, einfach weil sie in der Mittagspause mal mit uns reden wollen oder dort im Umfeld sitzen wollen, statt zu Hause im eigenen Homeoffice. So sind wir zu unserem Coworking gekommen.
Ja, ich finde das sehr spannend. Mein Sitz ist ja auch hier in Attendorn und ich habe es ja auch schon genutzt mit dem BVMW zu einer schönen Veranstaltung. Und vielleicht wird sich das auch noch künftig öfter ergeben, dass wir da bei euch im Coworking Space auch BVMW-Veranstaltungen machen oder einfach auch nur mal Gespräche und sich eben austauschen kann.
Sehr gerne, so soll es sein und darauf hoffen wir. Wir merken, dass es ungefähr so schnell geht, wie wir es geplant haben und ein bisschen langsamer, als wir es erhofft. Das ist so im ländlichen Umfeld, wo wahrscheinlich viele zu Hause genug Platz haben für ihr eigenes Homeoffice und zu Hause sitzen können oder ein Büro haben. Da ist es tatsächlich ein bisschen schwieriger als in der Großstadt. Aber wir haben uns auch da nach agilen Prinzipien Ziele vorgenommen. Das ist auch was, was man aus der Digitalisierung kennt. Nicht gleich in Zahlen zu rechnen, sondern erstmal in Inhalten. Wir haben gedacht, wenn wir es schaffen, jeden Monat einen neuen Kunden zu finden, das heißt jeden Monat einen, der das vielleicht glücklich nutzt, der da drin war, der das genutzt hat, der damit zufrieden ist, dann haben wir in einem Jahr schon 12 und nach 2 Jahren irgendwie über 20 Kunden, die das immer mal wieder nutzen. Und dann trägt es langsam Früchte. Und wenn wir jetzt auf die nackten Zahlen gucken, ist das kein Business Case.
Ja, für viele ist das sicherlich überraschend, dass es hier einen Coworking Space gibt, weil die eben so eingestellt sind, wie du gerade schon angedeutet hast. Aber wenn sie das aufgreifen wollen, wie erreicht man euch?
Zum einen gibt es unsere Webseite Digital Company, da findet man einen Link dazu. Und dann gibt es einen Link oder eine Webseite von diesem Coworking Space, der heißt Share to Change und die Webseite ist sharetochange.de, also share 2 change in einem Wort.de. Und da findet man die Räumlichkeiten, da findet man die Mietangebote, die wir haben oder auch einfach eine Kontaktadresse, um bei uns anzufragen. Und das, was wir nicht auf der Seite anbieten, das kann man immer noch gerne erfragen, weil wir wirklich im Sinn haben, dass wir Leute zusammenbringen, dass Leute sich treffen, dort kreativ werden und kreativ miteinander arbeiten. Und nur weil wir eine Idee noch nicht hatten, was jemand gerne braucht, heißt das nicht, dass es das nicht gibt. Einfach melden und wir finden was. Bei uns gibt es zum Beispiel auch Lego Serious Playsets, um dort kreativ miteinander zu arbeiten. Wenn Teams sowas haben, ist das alles in der Ausstattung drin und kann genutzt werden.
Bietet ihr da auch Dienstleistungen zu an, zu dem Serious Play?
Aber selbstverständlich. Zertifizierte Facilitator, die Lego Serious Play Workshops durchführen können, hier bei uns in der Firma und nebenan bei der Infotastic können wir sonst im Zweifelsfall auch noch mehr bekommen. Das heißt, wir haben sowohl ausreichend Lego als auch ausreichend Leute in unserem Netzwerk, die dort Workshops durchführen können.
Bei Lego denken die meisten ja mehr an Kinder. Kannst du das mal so ein bisschen ausführen, wie das hinführt? Für die, die sich noch nicht kennen, ich habe es kennengelernt, ich finde es spannend.
Es ist ja in so Teamdynamiken oft so, dass in dem Moment, wo man in einem Business-Kontext ist, ganz viele ihre Meinung haben oder Klappen runtergehen, wie irgendwas zu sein hat, weil es schon immer so war oder weil man es durchdacht hat oder weil man auf was anderes nicht kommt oder weil man aus politischen Gründen seine eigene Meinung voranbringen möchte im Unternehmen. Und all diese Dinge können Entscheidungen blockieren und das nach vorne gehen. Und bei diesem Lego werden erstmal alle kreativ. Das heißt, es regt die Kreativität an, dieses mit den Fingern bauen, mit den Händen was machen und gleichzeitig drüber nachdenken, was man baut und das den anderen erklären, fördert sehr viel Kreativität. Und es fördert es bei allen. Das heißt auch Leute, die sonst vielleicht nicht zu Wort kommen, weil sie still sind, weil sie sich nicht nach vorne drängen in den großen Runden, aber brillante Ideen haben, auch die bauen erstmal mit Lego und dann wird oder werden alle Gebilde, die man so hat, zu einem bestimmten Thema vorgestellt, einander vorgestellt und im Zweifelsfall, je nach Setup, was man dann hat, eine Teamvision gebaut. Und da fließen eben alle Visionen ein. Jeder ist mit seinem eigenen Gebilde nachher in dem Teamgebilde vorhanden und die Stillen kommen auch zu Wort. Und oft sind das Dinge, die dann wirklich in die große Vision mit einfließen, weil die sehr gut und durchdacht sind, aber nicht so laut vorgetragen normalerweise.
Super spannender Punkt. Ja, wir haben jetzt ganz viel angerissen. Und wer da mehr darüber wissen will, kann den da sicherlich immer gerne ansprechen. Auch gerne über mich. Danke für dieses tolle Gespräch. Wir werden uns noch oft erfolgreich begegnen. Und viele werden diesen Ball aufgreifen, die wir hier gespielt haben, die Bälle. Und hoffen, dass dann eine rosige Zukunft vor eurem Unternehmen und auch vor allen Dingen dem Coworking Space liegt.
Dankeschön. Das hoffen wir und wir freuen uns drauf, mit euch in Kontakt zu kommen. Kommt gerne vorbei. Wenn niemand da ist, ist die Tür immer offen.
Der Link zu dem Share to Change Coworking Space ist auch in den Shownotes zu finden.